Der genaue Nachweis kann man eigentlich nur in Gehirnproben entnehmen, wenn der Patient verstorben ist und das letztendlich im Rahmen einer Autopsie nachgewiesen wird. Also es gibt keine, wir sagen dazu, entsprechende Präanalytik, die sinnvoll eine Infektion ausschließt.
True Crime. Den Erregern auf der Spur.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu True Crime, den Erregern auf der Spur. Diese Woche mal wieder ein sehr besonderer Fall, so wie es immer der Fall ist. Und zwar verlassen wir endlich mal die Bakterienwelt und wenden uns einem Virus zu. Und zwar geht es diesmal um einen Täter, der bis zum Schluss seine Maske nicht fallen lässt und in Deutschland eigentlich nicht mehr sein Unwesen treibt. Aber es gibt ja auch sehr reiselustige Leute, die dann auch auf ihren Reisen zu dem ein oder anderen Abenteuer neigen. Und genauso einen Fall werden wir dann heute besprechen. Und auch für all diejenigen, die das gut nachempfinden können, dass man da auch mal abseits der bekannten Touristenpfade wandern möchte, für die ist das auch eine ganz besondere Folge, denn die lernen vielleicht noch, wie sie sich auf ihren nächsten Trip vorbereiten sollten. Gehen wir in den Fall rein.
Der Fall.
Venezuela 2024. Seit Stunden stapft die kleine Reisetruppe aus Deutschland durch die Vegetation. Max Menke, ein Mann mittleren Alters, schwitzt genau wie alle anderen unter seiner langen Kleidung. Nur zu gerne würde er mindestens die Ärmel hochkrempeln. Aber darauf verzichtet er lieber. Sein Tourguide hat mehrfach betont, wie gerne die Moskitos hier im Regenwald stechen. Und da Venezuela ein Malaria-Gebiet ist, will er lieber kein Risiko eingehen. Außerdem gibt es vermutlich neben den Insekten noch einige weitere Tiere und Pflanzen, mit denen er nicht unbedingt Hautkontakt riskieren möchte. Zumal sein Ziel ein ganz anderes ist. Schon kurz darauf sind die fünf Reisenden und ihr Guide endlich angekommen. Vor ihnen eine riesige Höhle. Genau dafür ist Max hier. Höhlen erkunden, das ist in den letzten Jahren immer mehr zu seinem Hobby geworden. Also, los geht's. Eine ganze Weile klettern Max und seine Freunde durch die Höhle, die nach hinten immer enger wird, aber auch immer mehr Abzweigungen hat. Ohne Lampe wäre es unmöglich, sich im Höhlensystem zurechtzufinden. Ein wenig mulmig wird ihm schon, als er sich um die nächste Biegung regelrecht pressen muss, um weiterzukommen. Und hat sich dort hinten in der Dunkelheit nicht irgendetwas bewegt? Max zieht den Kopf ein und presst sich gegen die Höhlenwand. Und hofft, dass was auch immer da gerade über seinen Kopf hinwegfliegt, möglichst schnell verschwunden ist. Später im Hotel atmet Max erstmal tief durch. Eigentlich ist ja alles gut gegangen. Und mit tierischen Bewohnern muss man in Höhlen nun mal rechnen. Nur sein Ärmel hat ein bisschen was abbekommen. Aber egal. Max muss packen. In wenigen Stunden geht es zum Flughafen und zurück nach Hause. 3 Wochen später, Deutschland. Max sitzt in der Notaufnahme, wurde von Freunden dazu gedrängt. Denn seit seiner Rückkehr hat er an seinem Oberarm so seltsame kleine Einstiche, die irgendwie nicht verheilen wollen. Und mittlerweile auch stark gerötet sind. Oder sind das etwa Bisse?
Spurensicherung.
Wie genau sah denn der Patient aus, als er in der Notaufnahme aufgekreuzt ist, Thomas? Also was hatte der für Symptome?
Ja, also er war relativ unbeeinträchtigt vom Allgemeinbefinden. Zum Beispiel würde man erwarten, dass er bei einer Infektion auch Fieber hat. Das hatte er nicht. Aber auffällig war am linken Unterarm diese Einstichstelle, die dann auf näheres Betrachten hin schon auf ein Biss hinweist. Aber die übrige körperliche Untersuchung war sonst komplett unauffällig. Ja. Er hat jetzt keine Luftnot gehabt, keine Brustschmerzen, keine Symptomatik, die ihn jetzt im Alltag deutlich beeinträchtigt. Aber diese Stich- oder diese Bisswunde war ihm dann schon etwas suspekt.
Was genau wurde denn als erstes dann gemacht? Also hat man dann erstmal die Wunde gesäubert? Hat man vielleicht wieder eine Art Abstrich genommen?
Also das Wichtigste ist erstmal die Säuberung der Wunde. Das war durch die ärztlichen Kollegen vor Ort vorgenommen worden. und dass man die jetzt erstmal mit Desinfektionsmittel sozusagen oder mit einer lokalen Desinfektion reinigt. Einen Mundabstrich haben wir nicht abgenommen, weil es kein entsprechendes Sekret da zu sehen gab vor der Stelle. Aber was man natürlich gemacht hat, man hat geschaut, ist der Patient gegen Wundstarrkrampf geimpft? Ganz wichtig, Tetanus ist bei jeglicher Form von Hautinfektion erstmal ganz wichtig zu fragen, ob da eine Tetanus- oder Wundstarrkrampfimpfung erfolgt ist. Die Standardimpfung ist da alle 10 Jahre und bei ihm war dann vor 3 Jahren die letzte Tetanusimpfung.
Sehr gut, weil Tetanus gehört doch zu den Impfungen, die alle immer vergessen, ne?
Ist korrekt. Das sollte man auch in gewissen Sachen immer wieder auffrischen, da auch gerne den Hausarzt nochmal dazu befragen. Wie gesagt, die Grundimmunisierung ist alle 10 Jahre. Wenn jetzt da diese Immunisierung abgelaufen wäre, hätte man ihn diesbezüglich auch eine Postexpositionsprophylaxe geben müssen. Sprich, man hätte ihn gegen Tetanus impfen müssen.
Ja, und wir sprechen jetzt hier natürlich, wie wir es immer tun, erstmal über die Diagnostik natürlich, weil wir rausfinden wollen, was hat der Patient überhaupt. Aber das spoilere ich an dieser Stelle schon. Dieses Mal seid ihr ja tatsächlich tätig geworden, bevor ihr überhaupt die Diagnose hattet. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir erstmal dazu, warum ihr überhaupt so schnell tätig geworden seid. Also, was genau habt ihr untersucht?
Genau, also die Standarddiagnostik ist dann eine Blutabnahme. Das wurde durch die Kollegen der Notaufnahme vorgenommen. Aber weil diese Stelle an dem linken Unterarm doch etwas suspekt aussah, hat der Kollege die infektiologischen Kollegen mit hinzugerufen. Wir haben dann den Patienten auch noch genauer befragt über Reisetätigkeiten und über die Umstände, die dann zu dieser Wunde geführt haben, haben natürlich auch noch eine Fokusdiagnostik gemacht hinsichtlich Lungendiagnostik, also ein Röntgenthorax angemeldet. Wir haben ein EKG geschrieben, also die Standarddiagnostik bei internistischen Patienten in der Notaufnahme.
Konnte man dabei irgendwas feststellen?
Nein, die EKG-Aufzeichnung war komplett unauffällig.
Wie schnell kam euch denn der Verdacht, was der Täter sein könnte?
Der Verdacht kam mit der Befragung des Patienten. Die Einstichstelle oder diese lokale Stelle sah nicht aus wie eine Hautverletzung. Also wir hatten ja schon in vorigen Folgen dann auch den Staphylococcus aureus als Wundinfektion beschrieben. Es sah nicht klassisch aus wie eine Wundinfektion. Es sah wirklich aus wie eine entsprechende Biss- oder auch Kratzverletzung. Und dann kommen wir ja dann schon mit der Anamnese der Reisetätigkeit des Patienten schon in die Richtung, die uns dann auf die richtige Spur führte. Und dann hat man eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder man forciert die Diagnostik, nimmt sich, ich will nicht sagen Zeit, aber einen gewissen zeitlichen Rahmen, um gewisse Diagnosen auszutesten. Aber wenn man diese Diagnose stellt, die wir dann auch gestellt haben, muss man schnell handeln.
Der Täter.
Er war im Ausland in einer Höhle in Südamerika und hatte auch Kontakt zu Fledermäusen gehabt. Und diese Konstellation aus Reisetätigkeit, Kontakt zu Fledermäusen, Bissverletzung in der Region des Unterarms hat uns dann zur Verdachtsdiagnose einer Tollwutinfektion geführt.
Ich finde das ja super spannend, dass der Patient von einer Fledermaus gebissen wurde und das gar nicht mitbekommen hat.
Das ist richtig. Also die Tollwut ist sowieso eine Erkrankung, die eigentlich vergessen ist, ja, in unserer heutigen Zeit. In Deutschland ist die Tollwut fast nicht mehr nachweisbar aufgrund der Erregerelimination. Die große Problematik bei Rabies oder Tollwut ist halt, dass es keinen Impfstoff gibt, der letztendlich gegeben werden kann oder auch kein Medikament gegeben werden kann, was die Heilung dann erfolgreich vollführt. Ja, also es ist eine Zoonose, wird von Tieren übertragen auf den Menschen. Ist halt auch gerade als Reisetätiger auf jeden Fall eine Differentialdiagnose, die man beachten muss. Und das hat sich bei ihm ja dann auch so gezeigt.
Ja, aber genau, also das war ja eure Diagnose, aber ihr seid ja auch, bevor ihr das gesichert hattet, dann tätig geworden. Erklär mal, warum.
Wir müssen natürlich schauen, dass wir da Kontakt aufnehmen zu einem Referenzzentrum. Das war das Robert-Koch-Institut, die auch uns empfohlen haben, dann vom Worst Case auszugehen und diese Erkrankung dann als potenzielle Tollwutinfektion zu werden. Wir haben eine Immunisierung dem Patienten gegeben, eine sogenannte Immunprophylaxe mit neutralisierenden Antikörpern, die das Virus neutralisiert.
Ja, wie schnell habt ihr denn diesen Impfstoff nach Anforderung erhalten?
Wir im Klinikum Magdeburg hatten das nicht vorrätig. Wir hatten dann Kontakt zur Universitätsmedizin Magdeburg aufgenommen und die haben uns das dann relativ zügig innerhalb von 1-2 Stunden in die Notaufnahme gebracht.
Fall gelöst.
Reicht da dann so eine einmalige Impfung oder kann das Virus eventuell zu einem späteren Zeitpunkt dann noch ausbrechen?
Man muss sich immer vergegenwärtigen, wie groß die Verletzung war und wie weit die Verletzung auch vom Gehirn entfernt ist. Man muss wissen, dass die Rabiesviren neurotrop sind, sprich sie befallen das periphere und zentrale Nervensystem. Und je peripherer der Stich oder erfolgt ist oder der Biss erfolgt ist, das war ja ein Biss, desto mehr Zeit hat man letztendlich, die Toxine zu neutralisieren. Wichtig ist, dass man dieses Schema an Tag 7 und Tag 21 nochmal wiederholt. Also sprich, wenn man den Patienten dann in die Häuslichkeit entlässt, nach einer bestimmten Beobachtungszeit, muss man dem Hausarzt auf jeden Fall, den ambulanten Kollegen, dann angedeihen lassen, dass er dieses Schema weiterführt. Und dann ist es wichtig, man kann die Tollwut jetzt nicht explizit ausschließen, weil es keine entsprechende diagnostische Verfahren dafür gibt. Man muss jetzt halt einfach abwarten, ob der Patient jetzt auch Symptome entwickelt. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt die Immunprophylaxe richtig appliziert hat, kann es nicht zu einem Ausbruch der Krankheit kommen.
Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also du hast gesagt, es gibt keine Diagnostik dafür.
Genau. Bei jeglicher anderen Infektion ist es halt so, dass wir über das Serum, über das Blut oder auch über zum Beispiel Abstriche, Nasenrachenabstriche, relativ schnell eine Erregerdiagnostik bekommen. Zum Beispiel respiratorische Viren wie das Grippevirus oder auch das Coronavirus kann man relativ zügig nachweisen. Hier ist es so, dass die Erreger oder der Erreger, das Virus, sich auch demaskiert im Blut und beziehungsweise sehr schwer zu erreichen ist für Testverfahren. Der genaue Tollwutnachweis kann man eigentlich nur in Gehirnproben entnehmen, wenn der Patient verstorben ist und das letztendlich im Rahmen einer Autopsie nachgewiesen wird. Also es gibt keine, wir sagen dazu, entsprechende Präanalytik, die sinnvoll eine Tollwut-Infektion ausschließt. Deswegen ist es wichtig, man geht vom Worst Case aus, man schaut Bissverletzung, okay, Kontamination gegebenenfalls und dann die Impfprophylaxe.
Ach guck, das ist ja super interessant. Also dann haben wir ja diesmal wirklich einen Täter, der bis zum Schluss unerkannt bleibt.
Das ist richtig. Man muss sich das so vergegenwärtigen, das Virus geht über die Haut, macht eine lokale Infektion und geht dann relativ schnell über die Nervenstränge zum Rückenmark und passiert die Blut-Hirn-Schranke. Ja? Und da muss man wissen, dass das Virus ungefähr so mit 3 Millimeter pro Stunde über die Nervenbahn vorangeht. Und man hat natürlich mehr Zeit, wenn die Bissverletzung dann relativ kopffern, sage ich mal so, erfolgt, als wenn letztendlich der Biss letztendlich im Kopfbereich erfolgt. Also da ist es wirklich wichtig zu wissen, wo ist der Biss und dann auch relativ zügig handeln.
Was wäre denn mit ihm passiert, wenn er die Impfung nicht bekommen hätte?
Zu hoher Wahrscheinlichkeit wäre es zu einer Tollwutinfektion gekommen, gesetzt dem Fall, die Fledermaus hätte das Virus in sich. Das muss man immer sagen. Aber man kann es halt nicht ausschließen und Südamerika und gerade Höhlen sind auf jeden Fall Risikogebiete und man weiß, dass die Fledermäuse da auch mit Tollwut infiziert sind. Wenn man jetzt das nicht neutralisiert hätte, wäre es dann so gewesen, dass nach 3 bis 4 Wochen die Symptomatik erstmal wie eine ganz normale Grippeinfektion, sage ich mal so, abläuft. Wir sprechen da vom sogenannten Prodromalstadion. Also der Patient hat Erbrechen, hat Kopfschmerzen, hat Fieber. Dann hat das Virus das Gehirn erreicht und dann gibt es ein Stadium, was mit Muskelspasmen, also mit Muskelkrämpfen einhergeht oder letztendlich auch mit einer erweiterten oder mit einer erhöhten Erregbarkeit, auch mit psychischen Störungen einhergeht. Und das letzte Stadium ist das sogenannte paralytische Stadium. Das führt dann letztendlich zu den klassischen Lähmungen und auch Lähmungen der Atemmuskulatur, die dann letztendlich auch zum qualvollen Tod des Patienten führen, weil der bis zum Ende bei Bewusstsein ist.
Ja, haben wir mal wieder eine harte Kost für unsere Zuhörer, würde ich mal sagen.
Aber um jetzt alle Reisenden jetzt noch etwas zu beruhigen, man muss wissen, dass die Tollwutimpfung letztendlich auch impfpräventabel ist. Also sprich, wenn man jetzt als reiselustiger oder lustige Person dann beabsichtigt, nach Afrika, Asien oder auch Südamerika zu reisen und dann auch vielleicht mit Backpacker unterwegs ist, dann sollte man letztendlich sich gegen Tollwut impfen lassen. Also eine vollständige Grundimmunisierung kann man durch den Hausarzt sich geben lassen. Es ist eine Totimpfung, also man gibt inaktivierte Krankheitserreger und ist dann damit auch geschützt.
Und wir haben da am Klinikum Magdeburg auch Reisemedizin.
Das ist richtig, genau. Da möchte ich nochmal die Frau Kerstin Schaff-Franke mit erwähnen, die dann auch für die Reisemedizin hier zuständig ist. Und wir beide betreuen ja die Infektiologie. Das war auch ein gemeinsamer Patient, den wir hier betreut haben. Deswegen möchte ich auch allen empfehlen, sollte eine Reise anstehen, suchen Sie sich bitte einen Reisemediziner, der Sie auch berät über das Reiseland, über die optimale Reisezeit und letztendlich auch die Gefahren, die da vor Ort sich verbirgen.
Jetzt fand ich das letzte Mal ja auch immer ganz spannend, wenn wir uns angeguckt haben, wie wurde das alles früher behandelt. Und das habe ich bei Tollwut jetzt auch mal wieder gemacht. Ja, ich finde ja auch ganz interessant, also Tollwut, es kennt ja kaum jemand einen Menschen in seinem Bekanntenkreis, der schon mal Tollwut hatte. Aber jeder kennt Tollwut natürlich, also unter anderem auch, weil wir das ja über die Wildtiere kennen. Und es ist ja tatsächlich eine der ältesten, bekanntesten Infektionskrankheiten und galt früher immer als tödlich. Vor der Impfung gab es ja dann Versuche, die Wunde mit Essig und Salz zu reinigen, was ich mir sehr unangenehm vorstelle, oder aufzuschneiden, ausbluten zu lassen. Und auch hier kam mal wieder Quecksilber zum Einsatz in dem Versuch, das irgendwie zu heilen. Im Mittelalter dachte man, wie so oft, dass das eine Teufelskrankheit ist. Und besonders spannend fand ich, dass es auch eine Zeit gab, da dachte man, Tollwut kommt von dem Tollwurm, womit man dann eine Sehne unter der Zunge meinte, was dann der Tollwurm war, der das, diese Krankheit ausgelöst hat. Ja, und die erste erfolgreiche Impfung gab es dann 1885 tatsächlich. So, kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, warum Tollwut eigentlich Tollwut heißt?
Das ist durch die Symptomatik sehr leicht zu erklären, weil die Patienten in dem fortgeschrittenen Stadium, im sogenannten Exzitationsstadium, von einer Raserei befallen sind. Also durch die Beeinflussung der Nervenzellen sind sie distanzgemindert, sie sind aggressiv, sie haben durch die Beteiligung der Speicheldrüsen im Mundbereich auch diesen Speichelfluss. Was auch sehr, sehr sonderbar ist, ist diese extreme Wasserscheu. Das wurde auch im Mittelalter letztendlich da, also Hunde, die extrem wasserscheu waren, wurden als potenziell auch tollwutfähig angesehen, beziehungsweise es gab ja auch viele Mechanismen, wie du schon gesagt hast, auch mit diesem Tollwurm. Man hat auch versucht, den Hunden teilweise die Schwänze abzuschneiden. Also klassischerweise Tollwut aufgrund des Befalls des Nervensystems. Und man muss nochmal sich vergegenwärtigen, dass die Tollwut bei uns eigentlich weitestgehend ausgerottet ist, aber in der weiteren Welt ist das noch weit verbreitet. Ja, gerade Asien und Afrika gibt es da extrem viele Fälle, wo auch letztendlich teilweise die Übertragung auch sehr oft tödlich erfolgt. Und die Dunkelziffer an Todesfällen in Afrika ist nicht abschätzbar.
Aber in dem Fall konntet ihr den Patienten mal wieder heilen und da ist alles gut ausgegangen und dem geht es jetzt auch wieder gut, nehme ich an.
Genau, wir hatten ihn dann doch auf die Station, auf die internistische Station aufgenommen und die Herz-Kreislauf-Funktion und die Vitalwerte, sprich Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur überwacht. Aber nach 24 Stunden haben wir ihn dann den Patienten entlassen, in unserer infektiologischen Sprechstunde weiter betreut. Dann klassischerweise auch dem Hausarzt noch die Empfehlung, nicht die Empfehlung, aber die Beauftragung gegeben, an Tag 7 und Tag 21 das Impfschema weiterzuführen im Rahmen der Chemoprophylaxe. Und es hat sich dann Gott sei Dank keine Symptomatik gebildet. Aber es wäre nicht zu verantworten gewesen, wenn man den Patienten diese Postexpositionsprophylaxe vorenthalten hätte.
Sehr gut, dann würde ich sagen, wir haben mal wieder den Fall gelöst.
Super, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank auch an meine Kollegin Frau Bertzin, Anna Schaff-Franke. Und ich freue mich, wenn Sie weiter den Podcast verfolgen.
Erregern auf der Spur.